Ja, wir gehen ja auf Pfingsten zu, ja, ein Fest, das in unserer Gesellschaft ziemlich unklar ist, ja, mit dem wir nicht anfangen können. Und, aber wir wissen ja vielleicht, oder mancher von uns weiß vielleicht ja, um die Worte des Propheten Joel, ja, in der diese Ereignisse der Geistausgießung angekündigt werden und die dann bei dem ersten Fest nach der Kreuzigung und Auferstehung Jesu dann auch zum ersten Mal über die Jünger geschah. Ja, Joel 3 gibt es ja diese Prophetie. Ja, vorher gab also Gott ja seinen Beauftragten den Geist, nur ganz besonderen Menschen, also den Propheten, manchen Priestern, auch manchen Königen. Aber weil Jesus zu seinem himmlischen Vater zurückging, was wir am Donnerstag gefeiert haben, ja, leider nicht zusammen, aber kann ja mal noch werden, ja, da hat er versprochen, an seiner Stadt den Heiligen Geist zu senden, damit dieser Jesu Gegenwart und Vollmacht im Leben der Jünger manifestiert. Also auch bei uns. Amen. Auch bei uns. Ja, so ist jedenfalls sein Versprechen. Und Joel beschreibt also in seiner Schau, ja, wie diese Manifestationen des Heiligen Geistes im Volk Gottes geschehen werden. Ja, da ist von Weissagungen die Rede, von Träumen, von Visionen, von Wunderzeichen. Ja, das wird also geschehen. Und in diesem Zusammenhang, bei Joel, aber auch an vielen anderen Stellen, ist die Ausgießung des Heiligen Geistes und seine Auswirkungen, seine Wirkungen ein Zeichen dafür, dass die Zeit der sichtbaren Welt, die sich von Gott gelöst hat, zu Ende geht. Die Ausgießung des Heiligen Geistes ist ein Endzeitzeichen, ja, vielleicht so mit unserer Sprache. Das Sichtbare wird vergehen, Gott wird sein Reich aufrichten in naher Zukunft, und alles wird sich seinem Urteil unterwerfen müssen. So lesen wir das. Bei Joel, aber auch in anderen Zeugnissen der Bibel. Und das bedeutet für uns, indem die Gemeinde Jesu in diese Welt wirkt, ja, in der Kraft und in den Wirkungen des Heiligen Geistes, ist sie der Welt ein Zeichen, ihre Zeit läuft ab. Kommt da noch was? Geht gerade nicht. Jetzt, ne? Also wir, die Gemeinde mit den Wirkungen des Heiligen Geistes in diese Welt hinein, sind ein Zeichen, die Zeit der Welt läuft ab. Und die Frage ist, wie wird sie reagieren? Wie wird sie auf die Botschaft der Rettung hören, die die Gemeinde zu ihr spricht? Und die Frage, sprechen wir sie denn hinein in diese Welt? Und was ermutigt uns dazu, das zu tun? Und weil Jesus zwar, so wie es in den Evangelien in der Apostelgeschichte auch berichtet ist, wieder zum Vater gegangen ist, er aber als sichtbarer Herr über alles in Vollmacht zurückkehren wird, so soll heute mal als Überschrift stehen, Jesus der Kommende. Jesus der Kommende. Ich möchte mit euch gern mal einen Mann Gottes anschauen, der schon in der Zeit des Alten Testaments durch den Heiligen Geist diese Botschaft empfangen hat. Manche weiß vielleicht, wen ich meine, für andere sage ich, es ist Daniel. Ja, Daniel hat diese Botschaft schon durch den Heiligen Geist empfangen. Zur Person will ich mal heute gar nicht so viel sagen, nur ganz kurz. Er lebte zur Zeit, als das Volk Israel gefangen im Babylonischen Reich war, leben musste, ja, aus Jerusalem weggeführt wurde. Er selbst stand in hohem Staatsdienst, war so eine Art Minister, aber er war Gott sein Leben lang treu geblieben. Ja, gibt es auch verschiedene Berichte dazu. Und wir lesen mal zuerst aus Daniel 7, den Vers 1. Im ersten Regierungsjahr des babylonischen Königs Belsazar hatte Daniel nachts im Traum eine Vision. Er schrieb alles nieder, was er gesehen hatte, und so beginnt sein Bericht. Daniel hatte also einen Traum. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich träume manchmal auch, ja, oft ziemlich verwirrend. Meistens geht mir so, ich wache dann früh auf und ich weiß, irgendwas habe ich geträumt, aber ich weiß nicht mehr was. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Um so einen Traum geht es hier nicht. Vom Propheten Joel wissen wir, dass Träume, wie bei Daniel, die dann auch eine Vision vermitteln, eine der Wirkungen des Heiligen Geistes sind, eine der Möglichkeit, wie Gott zu deinen berufenen Menschen seine Botschaft vermittelt. Ja, Daniel steht ja auch nicht ganz allein. Es gibt da auch andere noch, die Träume haben und sowas. Es gibt auch die Fähigkeit oder diese Gabe, auch Träume von anderen zu deuten, zum Beispiel Josef und so, das kennen wir. Und so fängt dieser Bericht von Daniel auch nicht mit einer verschwommenen Möglichkeitserklärung an. Ne? Ich meine gesehen zu haben oder ich habe den Eindruck, dass, sondern ich sah. Ich, Daniel, sah in meiner nächtlichen Vision, wie aus allen vier Himmelsrichtungen ein starker Wind kam und das Meer aufwühlte. Vier große Tiere stiegen aus dem Wasser empor, sie waren alle verschieden. Daniel sieht, beziehungsweise wird ihm gezeigt, dass Gott handelt in der Weltgeschichte und wie er handelt. Es war sicher seine Frage, ja, wie die ganz Israels in der Verbannung und so wie es auch unsere Frage heute ist, warum und aus welchem Grund geschehen denn die Dinge um uns herum so, wie sie geschehen? Ja, ist das Zufall? Ist das Pech oder Glück? Ja, sind wir irgendwelchen Mächten ausgeliefert, die wir nicht kennen? Ein Symptom dieser Fragen sind immer diese diversen Verschwörungstheorien, ja, die es ja bis heute gibt. Ja, diese Frage, wem sind wir denn ausgeliefert? Wer bestimmt den Lauf der Welt? Und Gott zeigt in dieser Vision, die er Daniel da gibt, alles geht von mir aus. Alles geht von mir aus. Daniel sah die vier Winde des Himmels, ja, so müsste man das eigentlich wörtlich übersetzen, die vier Winde des Himmels, die das Meer aufwühlen. Was mit Wind übersetzt ist hier, steht im Grundtext Ruach. Mancher kennt dieses Wort, ja, der Geist oder der Hauch Gottes eigentlich, etwas von Gott ausgeht. Und Himmel, was wir hier in diesem Text haben, bedeutet eigentlich Wohnung Gottes. Also kann man sagen, dass Daniel sah, wie Gott durch seinen Geist in diese Welt hineinwirkt, Geschehnisse auslöst und Situationen schafft. Und zwar überall, nichts ist ausgenommen. Ja, vier Winde ist hier die Rede, vier ist immer diese Vollzahl, die die Erde betrifft. Ja, wir kennen das von den vier Winden, von den vier Elementen und so weiter, ne? Also vier ist so diese irdische Vollzahl. Und was setzt also nun Gott in Gang? Zuerst sehen wir, das Meer wird aufgewühlt. Die Frage, an welches Meer muss man denn da denken? Zuerst müssen wir mal wissen, dass das Volk Israel ein ziemlich gespaltenes Verhältnis zum Meer hatte. Ja, das ist anders als bei uns, wenn wir an Meer denken, denken wir an Urlaub, Erholung, Baden und so, ne, Bikini. Das war also nicht so. Sondern für Israel war das Meer der Ort der unbekannten bösen Mächte, die da gebunden sind. Ja, der Gefahr auch des Todes und des Vergessens. Wir sehen es zum Beispiel beim Propheten Micha, der schreibt im Kapitel 7, Vers 19, er wirft alle unsere Sünden ins tiefste Meer. Ja, das zeigt so, was mit Meer verbunden wird. Da werden sie hingeworfen, da sind sie vergessen, da kann niemand mehr ran. Ja, das Meer als die, also auch bedrohliche Macht. Und dieses Meer wird nun durch das Wirken Gottes aufgewühlt, das Unterste zu Oberst gekehrt, ja, das bisher Gebändigte freigesetzt. Und bei diesem Meer geht es also nicht um ein geografisches Gewässer, sondern wir müssen eher an das Völkermeer denken an der Stelle. Und daraus werden nun Mächte freigesetzt. Vier große Tiere steigen herauf. Und wer sich ein bisschen mit der Offenbarung auskennt, wir haben sie ja hier über zwei Jahre betrachtet, ja, der erkennt da Parallelen. Ja, das Tier aus der Offenbarung oder die beiden Tiere eigentlich kommen ja auch aus dem Meer. Wer sich noch erinnert, ja? Und da diese Mächte, also hier vier Tiere, aus dem Raum des Bösen aufsteigen, sind sie ebenfalls böse, zerstörerisch, gottfern. Und doch Gott gibt ihnen Raum, er lässt das zu, dass sie da ihr unheiliges Werk auch tun und tun können. Und das ist eine Frage, die Menschen seit Anbeginn der Welt beschäftigen, ich denke auch uns. Warum? Wieso hat das Böse Raum in dieser Welt? Wieso lässt Gott zu, dass das Böse in dieser Welt wirken kann? Das ist eine Frage, oder? Gebt mir mal ein Nicken. Das ist eine Frage. Warum? Welchen Grund hat das? Und wir haben über diese Frage schon mal nachgedacht, als wir gemeinsam die Offenbarung durchgelesen haben. Aber auch andere Schriftstellen verweisen uns darauf. Ja. Die Antwort ist von der Bibel her, das Böse muss sich zeigen. Das Böse muss sich zeigen. Gott ist am Ende der Tage Richter über alles. Das sagt die Bibel ganz eindeutig. Ja, diese Welt ist nicht irgendwie, dass sie also immer weitergeht, sondern die Welt wird ihr Ende haben und am Ende ist Gott Richter über alles. Nun ist Gott aber kein ungerechter Richter. Ja, er wird danach richten, was sich offenbart hat, in jedem Einzelnen, in jeder Macht, in jeder Gewalt. Gott wird das richten, was sich offenbart hat. Und dazu braucht es Raum. Ja, wer also meint, ohne Gott leben zu können, ja, ob das einzelne Menschen sind oder ganze Reiche, Organisationen, Religionen, Ideologien und so weiter, an dessen Verhalten wird sich zeigen, wer hinter ihm steht und was der innere Antrieb ist. Wenn diese Mächte keinen Raum haben, kann sich das nicht zeigen. Und so muss sich das Böse also auch zeigen können, damit das endgültige Gericht Gottes ein gerechtes Urteil sprechen kann. Kann man das soweit nachvollziehen? Ja. Und das ist auch für unsere Zeit wichtig, auch für unsere Identität. Ja, wie sich in der Gemeinde, das ist ja die Folge davon, wie sich in der Gemeinde und durch die Gemeinde Jesu, und ich meine mal die weltweite Gemeinde, ja, also zu denen, die wirklich zu Gott gehören, das Göttliche und Gute durch den Heiligen Geist manifestiert, so manifestiert sich in den von Gott losgelösten Mächten, wo auch immer sie sich zeigen, das zerstörerische Böse. Und deswegen müssen wir uns nicht wundern, wenn Gemeinde verfolgt wird. In der Gemeinde offenbart sich das Göttliche und Gute in diese Welt hinein. Das ist der Sinn, warum der Geist ausgegossen ist, warum diese Wirkungen gegeben werden. Und auf der Gegenseite offenbaren und manifestieren sich die bösen Kräfte, ja, die hier in den vier Tieren symbolisiert. Diese vier Tiere werden in den Versen 4 bis 8 im Kapitel 7 genau beschrieben. Ich lese das jetzt mal nicht, ja, kann man gerne mal tun zu Hause. Ja, den Zeitgenossen war die Symbolik sicher vertraut, sie konnten da sicher das zuordnen. Für uns ist wichtig zu erkennen, diese vier Tiere, diese vier Mächte symbolisieren aufeinanderfolgende Weltreiche. Ja, es gibt da eine Erklärung auch, welche das sein könnten, das ist auch alles ganz interessant. Aber heute soll mal der Fakt reichen, dass es weltliche Mächte sind, die in dieser Welt immer wieder aufstehen. Sie sind für den Betrachter erschreckend. Ja, diese Details, die da beschrieben werden, ja, sie sind als gefährliche Bestien dargestellt. Wisst ihr, die Bibel ist nicht gegen Tiere per se, aber hier sind sie erschreckende Mischwesen von erkennbarer Brutalität. Wirklich, wenn man das liest, ja, kriegt man Bräulerkutte. Sie bilden auch die üblichen Götterdarstellungen der damaligen Reiche nach, gerade in Babylon, wer mal dieses Tor gesehen hat und so, das sind ja diese geflügelten Tiere und so, also das sind ja Götterdarstellungen. Ja, und zeigen also, dass Mächte, die sich selbst zu Göttern machen, auf eine Stufe herabsinken, die tierischem Sein entspricht, so wie sie es damals verstanden haben, ne? Im Sinne von entmenscht. Ja, Mächte, die sich von Gott trennen, sind entmenschte Mächte. Weil Menschsein, menschliches Empfinden, Menschenwürde hat immer etwas mit der Verbindung des Menschen zum Schöpfer zu tun. Wir haben Menschenwürde, weil wir das Ebenbild Gottes sind. Das macht unsere Menschenwürde aus. Das wird ja heute bestritten, ne? Wenn man das mal sieht. Also ein Mensch wird ja beschrieben als ein Tier unter anderem. Ja, habt ihr das schon mal gehört? Das ist ja heute, ne? Die Bibel sagt das nicht. Der Mensch gehört eigentlich als Ebenbild, ja, zu Gott. Und das Geschaffene, das sonstige Geschaffene, ja, so Tiere und so, sind ihm gegenübergesetzt. Also der Mensch ist eigentlich Gottes Ebenbild und sich selbst zu Gott zu erklären, zerstört das, zerstört dieses Verhältnis und dieses Ebenbildsein. Also auch wenn Daniel wahrscheinlich ganz bestimmte kommende Reiche hier im Sinn hatte oder vor Augen hatte, ist das für uns jetzt erstmal zweitrangig. Wichtig ist die Erkenntnis für uns, dass Gott zeigt, menschliche Reiche, menschliche Mächte, ja, und hier die Zahl 4 ist ja wieder diese Vollzahl, ja, jede menschliche Macht, die jemals aufstehen wird, ja, es kommt eins nach dem anderen. Die sind verschieden, aber sie haben denselben Ursprung. Ja, dieses aufgewühlte Meer, ja, diesen Bereich des Bösen, da kommt das her. Die sind durchaus unterschiedlich, haben immer dasselbe Ziel. Sie beanspruchen Macht, sie beanspruchen Verehrung, sie vereinnahmen, was sie kriegen können, ja, und sind letztendlich zerstörerisch. Wenn man sich mal die Weltgeschichte anschaut, ne, dann kann man das durchaus bejahen. Und noch ein Hinweis gibt Gott in dieser Vision. Das letzte Tier, ja, die drei Tiere werden beschrieben, und dann kommt das letzte Tier, war verschieden von allen Tieren vor ihm. Wer das liest, die Verse 7 und 8 in Kapitel 7, und sich in der Offenbarung auskennt, der erkennt auch hier total Parallelen. Ja, da ist von dem Tier mit den 10 Hörnern und dann drängt sich ein kleines Horn dazwischen und spricht gotteslästerliche Worte. Das ist genauso auch in der Offenbarung berichtet. Und wird dort als der Antichrist und sein Reich entlarvt. Ja, das ist bei Daniel noch nicht ganz so klar, aber es wird auch hier klar, Daniel hat schon diese Steigerung des Bösen hin zum Ende schon vermittelt bekommen. Ja, das ist nicht einfach so eine lineare Entwicklung, sondern das wird immer schlimmer, bis das Antichrist selbst sein Reich aufrichtet, ja, und dann die Steigerung des Bösen bis zur Unerträglichkeit Raum gegeben wird. Und wenn man dann schon fragen, wenn man das so liest, das also ist Gottes Plan mit der Welt? Das ist es, was uns, was das Volk Israel damals und uns heute auch erwartet? Das scheint es nicht sehr tröstlich zu sein. Zumal das Neue Testament insgesamt und vor allem die Offenbarung auch die Gemeinde Jesu genau in dieser letzten Zeit sieht, in diesem letzten Reich des Antichristen. Ja, wenn man in die Sendschreiben an die sieben Gemeinden hineinschaut, Offenbarung Kapitel 2 und 3, ja, da merkt man, Jesus spricht den Gemeinden damals und auch uns das Gegenüber an. Ja, wir können hören, was uns in dieser Zeit erwartet. Ja, du wohnst dort, wo der Thron des Satans ist, spricht er zu Pergamon. Also das sind ja Worte von Jesus an die Gemeinde. Ja, und dann können wir auch erkennen, was unsere Aufgabe in dieser Zeit ist und wie wir aus dieser Bedrohung letztendlich auch gerettet werden können. Also das muss man festhalten. Die Bibel sieht das Volk Gottes in dieser letzten Zeit, ja, wenn sich das Böse zuspitzt. Das ist unsere Situation. So steigert sich das Böse, das Widergöttliche, das Zerstörerische bis zum Ende hin, bis ins Unerträgliche. Aber, das sagt uns die Vision von Daniel auch, es ist nicht das Letzte. Es ist nicht das Letzte, denn die Schau von Daniel endet hier nicht. Während ich noch schaute, wurden Thronsessel aufgestellt. Der von alters her ist, setzte sich auf einen von ihnen. Sein Gewand war weiß wie Schnee und sein Haar so hell wie reine Wolle. Sein Thron stand auf Rädern aus Feuer und war von Flammen umgeben. Ja, ein ganzer Feuerstrom ging von ihm aus. Tausende und Abertausende von Engeln, eine unzählbare Menge, standen vor ihm und dienten ihm. Nun trat ein Gericht zusammen und die Bücher wurden geöffnet. Daniel sieht hier die Vorbereitung eines Gerichtsverfahrens. Ja, die Richterstühle werden also aufgerichtet, aufgestellt, ne, werden da in Position, so was im Halbkreis, wie das damals üblich war. Interessant finde ich hier die Pluralnennung. Ja, also es ist ja mehreren Thronen die Rede, das ist eigentlich vom Alten Testament her gar nicht so zu erwarten. Aber vom Neuen Testament wissen wir, dass der Sohn und seine Gemeinde an diesem Gericht beteiligt sein werden, als Richter. Ja, das wissen wir. Finde ich, was für ein Hinweis, schon im Alten Testament. Ja, was für eine Brücke. Auch zu dem, was wir aus dem Neuen Testament wissen. Während ich noch schaute, schreibt Daniel. Und das lässt mich so vermuten, das macht den Eindruck, ja, noch sind all diese Mächte, die sie so gottgleich wähnen, ja, diese vier Tiere, ja, die so furchtbar erscheinen, die so bedrängend erscheinen, ja, die so endgültig erscheinen, die sind alle auf der Erde noch zugange und fühlen sich sicher. Aber schon jetzt im Hintergrund, in der noch nicht sichtbaren Realität, im Verborgenen, bereitet Gott ihr Ende bereits vor. Das ist wichtig für die Gemeinde zu wissen, während wir hier kämpfen gegen das Widergöttliche, das Böse in dieser Welt, bereitet Gott das Ende schon vor. Die Richterstühle werden aufgestellt. Der Richter erscheint, Ja, alt an Tagen wird übersetzt, das ist interessant gesagt. Es ist, wir erkennen, es ist Gott selbst. Gott selbst kommt als Richter, das wird an der Beschreibung deutlich. Ja, er ist der Einzige, der von Alters her ist. Ja, ohne Ursprung und ohne Ende. Unerklärbar. Mit dem weißen Gewand, dem weißen Haar auch, wird seine Heiligkeit und Reinheit beschrieben, die ohne Vergleich und Beispiel ist. Niemand ist so. Nur der alt an Tagen, der da kommt, Gott selber, ja, in Heiligkeit und Reinheit. Und jeder, der dieser Heiligkeit und Reinheit nicht entsprechen kann, der wird vor ihm nicht bestehen können. Das wird schon allein dadurch deutlich. Ja, und auch zeigt sich das in diesem verzehrenden Feuer, das ihn umgibt, ja, und das von ihm ausgeht. Feuer ist immer auch dieses Symbol für Reinheit, ja, für Gericht auch. Ja, das, was unwürdig ist, verbrennt. Daher das Feuer hier um diesen Thron. Ja, da, also wer ihm nicht entspricht, seine Heiligkeit wird vergehen müssen. Und sein Urteil ist ewig. Das zeigt sich daran, dass sein Thron auf Rädern steht, denn die Räder sind das Symbol der Ewigkeit. Ja, drehen sich ja immer ohne Anfang und Ende. Alle Geschöpfe im übernatürlichen Raum, ja, das lesen wir hier, die nicht zu zählen sind, müssen ihm dienen. Wir haben ja auch in der Offenbarung diesen Blick im Thronsaal, bei Hesekiel auch den Blick in den Thronsaal. Ja, wir dürfen nur mal schauen und das bestätigt sich das. Alle Abermillionen von Wesen müssen ihm dienen. Was für ein Bild der Allmacht, der Souveränität, der ewigen Hoheit, ja, vor der jede andere Macht verblassen muss, wird uns das deutlich, wenn wir das lesen und hören. Und vor ihm werden jetzt die Bücher geöffnet, ja, das war so üblich damals, die Gerichtsbücher, die für das Urteil dann auch entscheidend sind. Und auch diese vier bedrohlichen Mächte, ja, in den vier Bestien symbolisiert, die müssen also vor diesem Richter erscheinen. Ja, und so lesen wir weiter. Ich schaute wieder auf das Horn, das so selbstgefällig daherredete. Das ist eine moderne Übersetzung, im Grundtext steht gotteslästerlich. Plötzlich wurde das Tier, zu dem es gehörte, getötet und ins lodernde Feuer geworfen. Die anderen drei Tiere hatten ihre Macht schon eingebüßt, sie durften noch weiterleben bis zu der Zeit, die Gott ihnen bestimmt hatte. Diese furchtbare Machtanmaßung und Machtentfaltung dieser vier Tiere, dieser Reiche, dieser Mächte ist nicht das Letzte. Auch sie müssen sich vor dem allmächtigen Gott beugen und sein Urteil annehmen. Ja, vielleicht hat diese Szene hier bei Daniel Paulus zu seinem Bekenntnis inspiriert. Wir haben es vor uns auch gesungen. Vor Jesus müssen alle Knie sich beugen. Alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme wird zur Ehre Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Da führt eine direkte Linie von dieser Schau hin, ja, zu dem, was Paulus hier sagt. So stehen selbst diese überheblichen, großen Mächte vor dem Thron Gottes. Ja, wir hören da nichts von irgendwelchen Kämpfen und Streit und dass Gott da irgendwas zwingen musste, gar nicht. Gott spricht und es muss geschehen. Er zerziert sie vors Gericht und sie müssen kommen. Und sie müssen sich diesem Urteil beugen, das darin besteht, sie werden vernichtet, der Kraft beraubt. Was immer das bedeutet, dass sie dann noch leben durften, solange Gott ihnen Raum gibt. Ja, konzentrieren wir uns auf dieses große, schreckliche vierte Tier, dieses Reich des Antichristes. Es wurde verworfen, ja, in das Feuer geworfen. In Offenbarung ist das verbunden mit dem zweiten, mit dem ewigen Tod. Es wird nie wieder eine Rolle spielen. Nie wieder. So sieht also Daniel das Ende des großen Widersachers Gottes im ewigen Tod. Das Böse hat ein Ende, ja, und dieses Ende wird ganz allein von Gott bestimmt. Die Frage ist, was kommt aber dann nach dem Gericht? Ja, ist Gott fertig mit seiner Schöpfung? Ja, ist er am Menschen, an dessen Hang das Böse zu tun, gescheitert? Sagt er, ich mache was Neues. Was geschieht? Bleibt da eine Hoffnung? Und so schreibt Daniel, doch ich sah noch mehr in meiner Vision. Mit den Wolken des Himmels kam einer, der aussah wie ein Mensch. Er wörtlich übersetzt Menschensohn. Wenn ich diese Aussage lese, dann habe ich in mir so den Eindruck einer regelrechten Erkenntnisexplosion. Darf ich das mal so sagen? So eine Erkenntnisexplosion. Daniel sieht schon circa 500 Jahre früher, was sich im Neuen Testament bestätigt. Menschensohn ist ja der bevorzugte messianische Begriff, den Jesus auf sich selbst angewendet hat. Er hat von sich meist als Menschensohn gesprochen. Denn in ihm spiegelt sich beides wider in diesem Begriff. Sein göttliches Sein und sein menschliches Sein, beides ist da vereint. Jesus ist der einzigartige Sohn Gottes von Anfang an beim Vater, der sich selbst völlig erniedrigte, auch unter die Engel umtraut, ne? Völlig erniedrigte. Wir haben gerade diskutiert am Mittwoch. Ja, auch unter Menschen erniedrigte, bis hin zum Tod. Ja, der als Mensch zu den Menschen kam, um ihnen die vollkommene Liebe Gottes des Vaters zu bezeugen, aber auch zu zeigen, wie wirkliches Menschsein, so wie es Gott geplant hat, denn aussieht. Das ist ja auch eine Frage, ne? Wie sieht denn wirkliches Menschsein, so wie sich Gott vorgestellt hat, aus? Das können wir an Jesus sehen. Dann, nachdem er also dann auch gestorben und hingerichtet wurde und so auferstanden ist, dann wird er wieder zurückkehren an seinen angestammten Platz, da wo er herkam. Ja, statt verachtet und geschmäht, nun geehrt von Himmel und Erde, weil er den Willen des Vaters ganz erfüllt hat. Das ist der Grund, sagt Jesus selber. Ne? Ich habe deinen Willen erfüllt. Deswegen kehrt er zurück. Und Daniel hat das also schon gesehen, 500 Jahre vor diesen Ereignissen. Und auch die Beschreibung, wie das geschieht, kommt uns sicher bekannt vor, ne? Mit den Wolken des Himmels. So schreibt, also so sieht das Daniel. Ne? Und das deckt sich ja mit dem, was die Jünger sehen und hören. Apostelgeschichte 1. Ne? Jesus wurde vor ihren Augen in den Himmel emporgehoben. Eine Wolke verhüllte ihn und sie sahen ihn nicht mehr. Ja, und dann erklären das zwei Engel. Aber eines Tages wird er genauso zurückkehren, wie ihr ihn gerade gehen sehen habt. Habt gehen sehen. So. Das mit den Wolken ist übrigens keine technische Beschreibung des Vorganges, sondern ein Ausdruck von göttlichem Handeln. Ja, also so Wolken, ne? Wolkensäule kennen wir ja aus dem Alten Testament, das ist immer eine Beschreibung von göttlicher Gegenwart. Also ein göttlicher Vorgang, der da passiert, nicht menschlich und technisch zu beschreiben. Es ist also kein Zufall, dass die Berichte von Daniel und der Apostelgeschichte in diesem Punkt übereinstimmen. So hat es Gott geplant, und so ist es geschehen und so wird es geschehen. Wenn wir dann noch einmal in den Traum des Daniel hineinschauen, wird vielleicht dem einen oder anderen, der sich im Neuen Testament auskennt, etwas auffallen. Im Neuen Testament wird betont, dass Christus und seine Gemeinde das Gericht übergeben wird. Er wird am Gericht beteiligt sein. Das ist also eine Aussage des Neuen Testaments. Und hier bei Daniel könnte man meinen, das ist ja ganz anders beschrieben, hier wird vom Menschensohn erst nach dem Gericht gesprochen. Das ist aber kein Widerspruch, ja, wie das vielleicht scheinen könnte, sondern wir wissen auch aus anderen Offenbarungslinien vom Alten Testament ins Neue Testament, dass Gott manches nach und nach schärft, ja, aufeinanderfolgende Schritte geht in dieser Offenbarung und auch Offenbarung so entfaltet. Ja, also von daher ist es kein Widerspruch, sondern es ist eine Linie ins Neue Testament hinein. Und wir dürfen also dann in dieser Offenbarung bei Daniel den entscheidenden Punkt erkennen, der sich absolut mit den Aussagen des Neuen Testaments deckt. Und ich habe es mal so gehört und will es mal so formulieren. Die Herren dieser Welt müssen gehen, aber unser Herr kommt. Die Herren dieser Welt müssen gehen, aber unser Herr kommt. Und müssen mal zusammensprechen. Die Herren dieser Welt müssen gehen, aber unser Herr kommt. Amen. Das ist der entscheidende Punkt hier an der Offenbarung, an diesem Traum des Daniel. Weltreiche kommen und gehen und wir haben auch heute Weltreiche. Ja, also Mächte, Staaten, die sich als Weltpolizist fühlen und so weiter. Ja, und sie stehen auf und sie verschwinden wieder. Ja, also auch wir müssen Wir müssen fast fürchten, ja, das Volk Gottes wird bedroht und unterdrückt. Manchmal scheinen sie damit sogar Erfolg zu haben. Ist auch bei uns auch nicht anders. Ja, wenn man sich die Entwicklung über die letzten Jahrzehnte anschaut, ja, über christlichen Glauben wird gespottet, wird für überholt erklärt. Ja, andere Ideologien, Esoterik, Religion wollen ihn verdrängen und so. Das ist ja unser Alltag. Aber all das wird nicht bestehen können. Das sagt uns das Wort Gottes an vielen, vielen Stellen und auch hier in dieser Vision des Daniel. Diese Mächte, mit denen wir zu kämpfen haben, die uns so groß und übermächtig erscheinen, ja, so wie Goliath dem David oder so, ne, könnte man sagen, sie werden nicht bestehen können. Ihr Ende ist schon beschlossen. Amen. Ihr Ende ist schon beschlossen, auch wenn wir noch in diesem Ringen stehen. Gott gibt ihnen Raum, ja, damit es sich und die damit zusammenhängenden Folgen offenbart, ja, wes Geistes sie sind, damit sich das zeigen kann. Und dann einmal wird sich jede dieser Mächte vor Gott verantworten müssen. Und das Urteil steht schon jetzt fest. Es wird für sie keine Zukunft geben. Zukunft hat allein der Menschensohn, der kommt. Und so sieht Daniel weiter. Man führte ihn zu dem, also dem Menschensohn, der von Alters her ist, und dieser verlieh ihm Macht und Ehre und königliche Würde. Die Menschen aller Länder und Völker und Sprachen dienten ihm. Für immer und ewig wird er herrschen, sein Reich wird niemals zerstört. Ja, es geht auf Ewigkeit hin. Gott nimmt weg, nämlich den bösen Mächten, die sich anmaßen, Macht, Ehre und Anerkennung, am Ende sogar die Existenz, alles wird weggenommen. All das verleiht er dem Sohn, der kommt, der ganz im Willen des Vaters ist. Er wird über alles gesetzt. Und er empfängt ein Friedensreich. Das ist hier nochmal deutlich gesagt, das ist ja auch im Offenbarung so. Ja? Er empfängt ein Friedensreich. Ja, die gegen Gott gerichteten Mächte, die brachten stets Spaltung, Streit und Krieg. Das ist bis heute so. Ja, einige Nationen, ja, spielen sich auf und beanspruchen, größer, reicher oder erfolgreicher zu sein als andere. Ne? Make irgendwas greater again. Ne? Wenn Jesus, der Menschensohn, seine Herrschaft antritt, dann sind Menschen aller Länder, Völker und Sprachen vereint. Amen. In diesem Reich wird es keine Rolle mehr spielen, welche Sprache, welche Kultur, welches Volk, welchen Hintergrund wir haben. Hauptsache, mit Jesus verbunden. Was für ein Bild weltweiter Gemeinde, ja, und weltweiten Friedens. Der Menschensohn Jesus, er bringt den Frieden, weil alles auf ihn ausgerichtet ist. So wie es auch in den letzten beiden Kapiteln der Offenbarung ja berichtet ist. Ja, kann man sich gerne nochmal durchlesen. Ja, das macht Mut. Und da stellt sich für mich, für dich, für uns eine Frage: Wozu möchtest du gehören? Was soll deine Zukunft sein? Zu den Mächten des Streites, des Krieges untereinander? Ja, zu Mächten, die vergehen müssen, die keine Zukunft haben, obwohl sie ja jetzt noch so mächtig aussehen? Ja, hier das kann auf der Seite des Siegers. Ja, und wenn sie aus, als ob sie aussieht, als ob sie jetzt das Sagen haben, möchtest du dazugehören? Oder wäre es nicht besser, nachdem wir nun gehört haben, was Gott, der Schöpfer aller Dinge, geplant hat, sich zu entscheiden: Ja, ich will zu diesem Menschensohn und zu Jesus gehören. Ich will zu dem gehören, der kommt und dem einmal alle Macht gehören wird. Eine kleine Zeit, dann werdet ihr mich wiedersehen, hat Jesus gesagt. Denn in ihm ist Leben und Zukunft. Auch wenn das heute manchmal noch so schwierig scheint. Ja, du darfst heute Ja sagen. Lade ich dich herzlich ein, wer das noch nicht gemacht hat, darfst heute Ja sagen. Ja, und dann Jesus wird dich mit hineinnehmen, schon jetzt, schon heute, in sein Friedensreich. Das ist eine Einladung, die Gott uns ausspricht. Nimm sie an. Amen. Jesus, wir danken dir, dass du gesetzt bist, dass du
die Zukunft hast, dass du uns alles errungen hast, weil du dem Vater gehorsam warst, den Weg gegangen bist, Herr, der so schrecklich war und der bedeutete, sich zu erniedrigen, hinzugeben, sich töten zu lassen von Wesen, ja, die doch geschaffen sind. Und dass du nun auferstanden bist, zum Vater gegangen bist, dass vorgesehen ist, dass du alles empfängst, jede Macht, jede Herrschaft, und dass du all das in Frieden auch ausüben wirst. Herr, und so offenbare dich jetzt in unserem Herzen durch deinen Geist. Komm, Herr, fall, Herr, mit deinem Geist in uns hinein, dass wir dich erkennen und dass wir voller Freude auf dich schauen und sagen, ja, Herr, wir wollen mit dir in diese Zukunft gehen. Amen.